请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 23. April 2026, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann folgt die Sendung vom Mosaik, in der Uta Rindfleisch über die neu gegründete Welterbeallianz in Taiwan berichtet. Danach folgt in Rund um die Insel mit Elon Huang ein Interview mit Heinz Lohmann über sein neues Buch über chinesische Sprichwörter. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Eswatini. Absage von Präsident Lais Reise wird Beziehungen mit Taiwan nicht beeinträchtigen. Taiwanische Drohnenexporte nach Europa wachsen rasant an. Halbleiterhersteller TSMC kündigt neues A13-Verfahren in der Halbleiterfertigung an. Meldungen im Einzelnen. Die Absage von Präsident Lai Ching-te's Reise nach Eswatini wird die Beziehungen zwischen Taiwan und Eswatini nicht beeinträchtigen, so Thabile Meduli, Regierungssprecherin Eswatinis am heutigen Donnerstag. Der ursprünglich für den 22. bis 27. April geplante Besuch von Präsident Lai Ching-te wurde am Dienstag kurzfristig abgesagt, nachdem die Seychellen, Mauritius und Madagaskar die Überflugsrechte für die taiwanische Präsidentenmaschine widerrufen hatten. Laut taiwanischem Präsidialamt sollen die drei Länder von China unter Druck gesetzt worden sein. Man bedauere die Abwesenheit des taiwanischen Präsidenten, verstehe jedoch die Komplexität von internationalen Reiseplänen und diplomatischen Faktoren, so Regierungssprecherin Thabile Meduli laut einem Bericht der Zeitung Eswatini Observer. Lai hatte ursprünglich geplant, an den Feierlichkeiten zum 58. Geburtstag und 40. Thronjubiläum von König Nswati III. Teilzunehmen. Eswatini ist das einzige afrikanische Land, das offizielle diplomatische Beziehungen zur Republik China Taiwan unterhält. Meduli sagte weiter, Eswatini werde weiter eine unabhängige und prinzipiengeleitete Außenpolitik verfolgen, die Frieden, Zusammenarbeit und beidseitig vorteilhafte Partnerschaften mit allen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft priorisiere. Taiwanische Drohnenexporte nach Europa sind zwischen 2024 und 2025 um ein 40-faches angewachsen, von etwa 2500 Einheiten auf über 100.000. Das sagte der taiwanische Think Tank DZ gegenüber dem japanischen Magazin Nikkei Asia. Der Trend setzt sich auch in diesem Jahr fort. Die Zahl der im ersten Quartal 2006 nach Europa exportierten Drohnen übersteigt bereits jetzt die gesamten Drohnenexporte nach Europa im Vorjahr. Die Berechnungen stammen dabei aus einem neuen Bericht von DZ, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die wichtigsten Exportmärkte für taiwanische Drohnen in Europa sind Polen und Tschechien, welche als Tore zur Lieferung in die Ukraine gesehen werden. Während Europa insgesamt der größte Exportmarkt für taiwanische Drohnen ist, handelt es sich dabei vor allem um kleine, günstige Flugobjekte, die nicht Teil von formellen staatlichen Beschaffungsprogrammen sind, so DZ. Nach Importwert sitzt Taiwan bei polnischen Drohnenimporten auf Platz 4 und auf Platz 2 in Tschechien. Für beide Länder sei China weiterhin der wichtigste Lieferant. Taiwan möchte derweil seine heimische Drohnenindustrie weiter stärken, um eine nicht-rote Lieferkette unter Ausschluss chinesischer Hersteller aufzubauen. Dazu gehört auch Zusammenarbeit mit der Ukraine, wie ein zweiter DZ-Bericht beschreibt, der ebenfalls am gestrigen Mittwoch veröffentlicht wurde. Der taiwanische Halbleitergigant TSMC hat am 22. April ein neues Verfahren in der Chip-Herstellung vorgestellt, mit dem Chips noch kleiner und effizienter werden sollen. Auf dem North American Technology Symposium in Kalifornien stellte TSMC den A13-Prozess vor, mit dem im Vergleich zum A14-Prozess 6% an Fläche eingespart werden sollen. Das Verfahren soll 2029 in die Serienfertigung gehen. Der Präsident und Vorstandsvorsitzende von TSMC, C.C. Wei, sagte, die Fertigungsprozesse des Unternehmens seien weiterhin führend in Bezug auf Kennzahlen wie Dichte, Leistung und Energieeffizienz. Das Unternehmen optimiere die entsprechenden Technologien kontinuierlich, um die Produktionsentwicklung seiner Kunden zu unterstützen und seine Rolle als wichtiger Technologiepartner zu stärken. Liu Peijin, Direktorin der Industrie- und Wirtschaftsdatenbank des Taiwan Institute of Economic Research, sagte, aus technischer Sicht sei A13 keine völlig neue Architektur, sondern sei eine Weiterentwicklung, die auf dem N2-Prozess aufbaue. Diese Weiterentwicklung könne Entwicklungsrisiken senken und Kosteneffizienz erhöhen, was besonders attraktiv für die Entwickler von KI-Chips sei. Der Ausbau der roten U-Bahn-Linie in Taipeh zwischen der Station Xiangshan und der neuen Station Fengtian Temple verzögert sich. Das berichtete die taiwanische Zeitung Liberty Times am heutigen Donnerstag. Grund dafür sei vor allem ein Mangel an Arbeits- und Fachkräften. Cheng Defa, Direktor der U-Bahn-Behörde von Taipeh, sagte heute vor dem Verkehrsausschuss des Taipeher Stadtrates, die Bauarbeiten seien bis Ende März bis zu 90,63% abgeschlossen gewesen. Voraussichtlich am 10. Mai werde die Verkehrsbehörde einen Termin für eine erste Überprüfung des Streckenausbaus festlegen. Daraufhin könnten eventuell notwendige Verbesserungsmaßnahmen vorgenommen werden. Die Eröffnung der Strecke werden frühestens Ende Juni stattfinden. Der neue Streckenabschnitt mit einer Länge von 1,4 Kilometern schließt an die Endstation Elephant Mountain im Osten Taipehs an und verläuft bis vor den Yucheng Park. Die chinesische Google Maps-Alternative AMAP, auf Chinesisch auch als Gaode Ditu bekannt, hatte zuletzt in Taiwan aufgrund ihrer Ampel-Countdown-Funktion und der Anzeige von Fahrspuren für Aufmerksamkeit gesorgt. Gleichzeitig besteht Sorgen über eine Weitergabe von Standort- und Nutzungsdaten an chinesische Server. Innenministerin Liu Shifang sagte am 23. April bei einer Befragung im taiwanischen Parlament, man werde die App einer Risikoüberprüfung unterziehen. Falls AMAP die nationale Sicherheit in Taiwan erheblich beeinträchtige, werde man sie natürlich verbieten. Sie denke, weder Polizeiangestellte noch Behördenpersonal sollte die App nutzen. Man werde entsprechende Informationen an das Digitalministerium oder die nationale Kommunikationsbehörde weitergeben, damit diese eine finale Bestätigung vornehmen können. Das Digitalministerium sagte heute dazu, nach dem Kommunikationssicherheitsgesetz sei AMAP ein Produkt, welches der nationalen Kommunikationssicherheit schade. Regierungsbehörden sei es untersagt, die App zu nutzen. Im Mai werde eine Bewertung der Sicherheitsrisiken veröffentlicht. Zudem sei die Ampel-Countdown-Funktion von AMAP nicht mit dem taiwanischen Ampelnetzwerk verbunden, sondern basiere auf eigenen Berechnungen. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 164,32 Punkte gesunken, das sind 0,43%. Damit lag der Abschlusskurs bei 37.714,15. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 1,4 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 37,93 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 23. April. Heute ist es in Taiwan regnerisch, insbesondere im Norden regnet es schon tagsüber. Nachts sind Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen liegen bei bis zu 31 Grad. Im Süden scheint tagsüber noch die Sonne bei Temperaturen bis zu 33 Grad. Nachts fängt es auch hier an zu regnen. Und nun die Aussichten für morgen, Freitag, den 24. April. Morgen gewittert es dann inselweit bei Temperaturen bis zu 22 Grad im Norden und 31 Grad im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 23. April 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es nun mit dem Formosaik.
Am Mikrofon begrüßt Sie nun Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, letzte Woche hatte ich zwei Vertreter der am 31. März gegründeten Taiwan World Heritage Vision Action Alliance, die ich von nun an Allianz nennen werde, im Studio zu Besuch, nämlich Herrn Xin Zhengnan, den Initiator dieser Allianz, ein Sohn taiwanischer Eltern, der in Japan aufgewachsen ist und zwar etwas Chinesisch versteht, aber nur sehr wenig spricht, und Herrn Nagayama, den Generalsekretär der Allianz, der aus Japan stammt, aber Chinesisch studiert hat und deshalb als Übersetzer diente. Herr Xin ist nach dem Ableben seiner Eltern nach Taiwan zurückgekommen, um nach seinen Wurzeln zu suchen. Er hatte den Wunsch, etwas Sinnvolles für Taiwan zu tun und fand sein Thema schließlich im Kampf für die Anerkennung potenzieller Stätten als Welterbe. Auch wenn die Allianz erst vor kurzem gegründet wurde, war Herr Xin bereits Mitglied anderer Organisationen, die ein ähnliches Ziel verfolgten, wie zum Beispiel des Verbandes zur Förderung des Taiwan-Welterbes. Wir unterhielten uns fast eine Stunde lang, weshalb ich Ihnen das Interview nicht wortwörtlich übersetzen kann und auch keinen meiner männlichen Mitarbeiter gebeten habe, den Part von Herrn Sin zu übernehmen. Ich werde zwar ab und zu die Stimme von ihm einspielen, tatsächlich werde ich das Gesagte jedoch etwas zusammenfassen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass vor über 20 Jahren unter Präsident Chen Shui-bian das Kabinettskomitee für kulturelle Angelegenheiten, der Vorläufer des heutigen Kultusministeriums, mit der Auswahl potenzieller Welterbestätten begonnen hatte. Ich hatte damals auch darüber berichtet. Zu der Zeit schienen die Regierungsbeamten dieses Ziel mit großem Eifer zu verfolgen, doch nach dem Regierungswechsel wurde es still um dieses Thema und erst jetzt wurde ich dank sozialer Medien auf diese neue Allianz und das Thema von potenziellen Welterbestätten in Taiwan wieder aufmerksam. In dieser langen Zeit hatte sich also nichts getan. Dass Taiwan kein Mitglied der Vereinten Nationen und damit auch kein Mitglied von UNESCO ist, der Organisation, die die Welterbestätten anerkennt und einträgt, stellt natürlich das größte Hindernis dar. Doch das ist Herrn Sin zufolge nicht die einzige Barriere. Herr Sin wies darauf hin, dass die Probleme auf dem Weg zur Anerkennung sehr vielschichtig sind. Er betonte jedoch besonders, dass bei dem Prozess der Anerkennung einer Stätte als Welterbe die UNESCO großen Wert darauf legt, was die Haltung der lokalen Bevölkerung gegenüber dieser potenziellen Stätte ist, wie stark sie sich um deren Erhalt bemüht und wie stark sie sich an der Werbung für diese Orte beteiligt. Gegenwärtig zeigen die Bewohner Taiwans kein besonders großes Interesse für dieses Thema, weshalb die Allianz sich bemüht, dieses Thema ins Bewusstsein der Taiwaner zu heben. Herrn Sin zufolge hat die Allianz drei Ziele. Das erste ist, die Personen oder Verbände, die sich um den Erhalt einzelner zu den potenziellen Welterbestätten gerechneten Orte bemühen, zusammenzubringen, um so gemeinsam dieses Thema zu bewerben. Das zweite ist, Events zu veranstalten, wie das am 18. April, so dass die Allgemeinbevölkerung und eventuell auch Ausländer auf das Problem der fehlenden Welterbestätten in Taiwan aufmerksam werden. Das dritte Ziel, das die Allianz noch nicht in Angriff genommen hat, das jedoch auch sehr wichtig ist, ist die wissenschaftliche Untermauerung ihrer Arbeit. Die Allianz hofft, dass in Zukunft in Akademikerkreisen dem Thema Welterbe mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Auf der Facebook-Seite der Allianz ist vermerkt, dass es in Taiwan einige potenzielle Welterbestätten gäbe, die eigentlich jederzeit eingetragen werden könnten. Ich habe daher Herrn Sin gefragt, welche er dazu rechnen würde. Er sagte, allgemein wird angenommen, dass das Gebiet des Alishan mit seiner ehemaligen Holzindustrie besonders große Chancen haben würde, denn dieses Gebiet ist nicht nur reich an kulturellen, sondern auch an natürlichen Ressourcen. Die Allianz hat festgestellt, dass unter den 18 von Taiwan ausgewählten potenziellen Städten 5 in enger Verbindung mit Japan stehen, was ja auch für den Alishan gilt, wo Japan die Holzindustrie gefördert und die berühmte Alishan-Eisenbahn gebaut hat. Wenn so eine Stätte vorgeschlagen wird, kann man sicher gehen, dass es im In- wie im Ausland verschiedene Stimmen geben wird, die sich dagegen aussprechen. Das ist eines der Probleme. Unter den 18 potenziellen Städten befindet sich dagegen keine Stätte aus der Zeit der Qing-Dynastie, auch wenn solche Städten durchaus existieren. Das mag bei der ursprünglichen Auswahl politische Gründe gehabt haben, allerdings ist diese Auswahl ja nicht in Stein gehauen, sondern kann durchaus neu überdacht und bewertet werden, beziehungsweise es können noch mehr Städten in diese Auswahl aufgenommen werden. das sollte wissenschaftlich untermauert werden, am besten durch Wissenschaftler aus dem In- und Ausland. Am 18. April wurde UNESCOs World Heritage Day, also der Tag des Welterbes, gefeiert. Doch in Taiwan hat die Allianz ihn zum Tag des Taiwan-Welterbes umgewandelt und ihre erste Veranstaltung organisiert. Ich habe Herrn Xin gebeten, uns zu beschreiben, was die Allianz für diesen Tag plante. Herr Xin erklärte zunächst, warum sie den Tag zum Tag des Taiwan-Welterbes umgewandelt haben, denn für ihn ist jedes eingetragene Welterbe ein Teil eines Puzzles. Und da Taiwan ja ungeachtet aller historischen und politischen Gegebenheiten ein Teil dieser Welt ist, hat Taiwan seiner Meinung nach der Welt und künftigen Generationen gegenüber die Verantwortung, das eigene Puzzleteil beizutragen. In Anlehnung an den Slogan »Taiwan can help«, der nach der Pandemie benutzt wurde, als Taiwan nicht zu den Sitzungen der Weltgesundheitsorganisation zugelassen wurde, obwohl Taiwan durch selbst entwickelte Impfstoffe und andere Hilfsmittel zur Bekämpfung der Pandemie beitragen konnte, wurde der Slogan »Taiwan can share« herausgegeben. Die Allianz hat für den ersten Tag des Taiwan-Welterbes Danshui ausgesucht, einen Ort, der auch unter den 18 potenziellen Welterbestätten aufgelistet ist. Da der Kanadier Dr. McKay eine wichtige historische Persönlichkeit in Danshui war und er sicher den Zielen der Allianz zugestimmt hätte, hat diese beschlossen, ihn auferstehen zu lassen und eine kurze Ansprache halten zu lassen. Nach dem Festakt konnten die Besucher auch Fotos mit der Verkörperung von Dr. McKay vor der von ihm gegründeten Schule machen und diese Bilder auf den sozialen Medien teilen, um so noch ein breiteres Publikum zu erreichen. Bei der Veranstaltung wurde auch eine Glocke 18 Mal angeschlagen, weil es zum einen der 18. April war und weil es in Taiwan derzeit 18 potenzielle Welterbestätten gibt. Der nächste wichtige Auftritt der Allianz wird im Juni bei einem großen Rotary-Treffen in Taiwan stattfinden, zu dem 40.000 Teilnehmer aus der ganzen Welt erwartet werden. Die Allianz hat dort einen Stand gemietet, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Herr Xin hofft auch, dass Vertreter von bestimmten Typen von Welterbestätten mit entsprechenden Städten in Taiwan Kontakt aufnehmen. Er erwähnte zum Beispiel als Welterbe anerkannte Bergwerke in Deutschland, die Kontakte zum Bergwerkstädtchen Tsinghuashi aufnehmen könnten. Für die Zukunft hofft er, da er selbst schon 70 Jahre alt ist und er wahrscheinlich zu seinen Lebzeiten sein Ziel nicht erreichen wird, dass auch junges Blut der Allianz beitritt. Die beiden Herren haben bei diesem Gespräch gezeigt, dass sie eine Vision haben, die sie mit sehr viel Idealismus verfolgen. Hoffen wir, dass sie immer mehr Unterstützung bei den Taiwanern finden, denn für Taiwan machen sie das ja. Soweit nun dieser Beitrag aus der Reihe vom Mosaik. Auf Wiederhören. Am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
Nun hören Sie Rund um die Insel.
Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Auch heute bin ich nicht allein im Studio. Bei mir gegenüber sitzt Heinz Lohmann, alter Freund und Kollege von mir. Erst einmal, Heinz, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mich hier im Studio zu besuchen. Und wir wollen heute über ein Buch von dir sprechen, ein ganz neues Buch. Aber vielleicht könntest du dich selbst erst einmal kurz vorstellen.
Ja, hallo Ilong, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier im Studio sein darf. Eine besondere Erfahrung, nachdem ich das sehr lange nicht mehr gesehen habe. Ja, stelle ich mich mal kurz vor. Mein Name ist Heinz Lohmann. Ich komme aus Münster in Nordrhein-Westfalen. Ich habe dort auch studiert auf Lehramt für Grund- und Hauptschulen. Das ist alles schon lange her. Und nach dem zweiten Staatsexamen war ich dann arbeitslos und habe dann Chinesischkurse belegt an der Uni als Gasthörer. Ich bin aber kein Sinologe, sondern ich habe wirklich nur Kurse gemacht an der Uni Münster und auch am Sinikum in Bochum. Und wegen der Arbeitslosigkeit, weil es damals eine sogenannte Lehrerschwemme gab, gab es auch nicht so viel Hoffnung, dass da in Deutschland noch ein gutes Studienangebot kommt. Und dann bin ich auf Anraten von zwei Freunden aus Münster in Taiwan gelandet. Die waren auch vorher ein Jahr hier gewesen und haben gesagt, probier's doch mal mit Taiwan, vielleicht macht dir das Spaß.
Und seitdem bist du dann hier in Taiwan, unterrichtest unter anderem an der Suzhou-Universität.
Ja, das war 1983. Ich habe damals also gleich mit Chinesischkursen angefangen am Mandarin Center. Und dann habe ich Stunden an der Suzhou-Universität schon bekommen, Teilzeit. Ich war auch dann später an ein paar anderen Unis und habe dann irgendwann eine Vollzeitstelle bekommen an der Suzhou-Universität. Hm. Ja, und die Chinesischkurse am Mandarin Center waren dann so nach 2-3 Jahren vorbei und dann seit der Zeit unterrichte ich oder habe ich dann hauptamtlich unterrichtet bis 2016, also in Vollzeit.
Ja, du hast Germanistik unterrichtet, aber unser heutiges Thema hat tatsächlich eher was mit Chinesisch zu tun. Es geht nämlich um ein Buch über chinesische Sprichwörter, das du verfasst hast und das jetzt kürzlich herausgegeben wurde. Kannst du kurz den Inhalt des Buches oder mehr auf dieses Buch eingehen, was es mit dem Buch auf sich hat?
Ja, der Anlass war leicht gesagt einfach so. Und zwar, es sollte im Leben nicht nur Deutschunterricht geben, sondern man sollte auch was Interessantes nebenbei machen. Und ich habe mich immer schon für Übersetzung interessiert und auch früher schon mal ein paar Versuche gemacht. Und im Chinesischkurs kam dann so langsam neben den etwas langweiligen Lehrbuchtexten auch Sprichwörtergeschichten dran. Die erste war, an die ich mich erinnere, war dann zum Beispiel Zheng Shen hat einen Menschen getötet. Die fand ich eigentlich ein bisschen skurril, aber es wurden dann 2 oder 3 mehr und dann bekam ich 1989 meinen ersten Computer. Den habe ich hier in Taiwan gekauft und habe dann angefangen, häufiger mal Geschichten zu übersetzen und die dann auf dem Computer zu sammeln. Das war eine tolle Gelegenheit. Am Wochenende konnte man eine Geschichte wohl fertig bekommen und so kamen dann langsam immer mehr Geschichten zusammen. Und eines Tages habe ich dann die mit den Freunden gesprochen mit Wilfried Boos und Udla Heckel vom Wachsmann Verlag in Münster, die vorher in Taiwan gewesen waren. Und die haben mich gefragt, sag mal, warum machst du nicht mal einfach ein Buch mit Sprichwörtergeschichten? Wir geben das in unserem Verlag raus. Wir wollten das selbst immer schon mal machen, sind da nie zugekommen. Da habe ich gesagt, naja, tolle Idee. Zu verdienen gibt es da wahrscheinlich nichts. Und die sagten, na klar, wahrscheinlich gibt es da nichts zu verdienen. Das ist eine kleine Auflage. Und wenn sich davon einiges verkauft, kann man froh sein. Und dann habe ich mich dran gesetzt und habe dann immer mehr Geschichten gesammelt und übersetzt, solange bis das 40 Geschichten waren. Und die sind 1990 rausgekommen unter dem Titel Der Frosch am Grunde des Brunnens, Geschichten von chinesischen Sprichwörtern. Lange vergriffen, hat sich, glaube ich, auch für den Verlag nicht so rentiert. Das war eher so ein Hobbyprojekt von den beiden, weil die sich auch für dieses Thema für Chinesisch interessiert haben.
Ja, das war der Anfang. Und seitdem hast du da nichts mehr dran gemacht. Das hat dann so geruht und dann ist vor einiger Zeit ist dann dieses Projekt wieder auferstanden sozusagen. Oder wie ist es dann gekommen, dass du ja dieses Buch heute wieder veröffentlicht hast?
In den 90er Jahren, also danach war dann erstmal an der Uni ziemlich was los. Ich hatte eine volle Stelle und da hatte ich auch noch später eine Stelle am Kulturzentrum, das, was heute Goethe-Institut heißt, habe dann also da auch noch Teilzeit unterrichtet und da war einfach zu viel los, da hatte ich zu viel um die Ohren. Aber dann so etwa vor 25 Jahren hatte ich dann mal wieder so ein bisschen Spaß und habe dann mal so 10, 12 Geschichten wieder übersetzt und die Freude war eigentlich noch da.
Ja.
Und richtig wieder angefangen habe ich damit 2016, da bin ich in Teilzeit gegangen, weil ich 65 geworden bin, da war die Vollzeitstelle weg. Und dann habe ich auch gesagt, ich gebe es mal ein bisschen systematischer an und habe dann einfach Kollegen, Bekannte, Freunde und auch ehemalige Studenten gebeten, schickt mir doch mal 10 oder 12 Zhengyu, also diese chinesischen Sprichwörter, und ich schaue da mal nach, ob das was Interessantes gibt, was man damit machen kann. Also ob es dazu interessante Geschichten gibt.
Mhm.
Und da kamen auch einige interessante Vorschläge, auch häufig gebrauchte Sprichwörter. Und dann tauchte das erste Problem auf. Es gibt sehr häufig gebrauchte Sprichwörter. Zu denen gibt es aber nicht immer unbedingt eine gute, interessante Geschichte.
Mhm.
Teilweise sind die Geschichten ein bisschen zu abgefahren oder zu kurz oder es tauchen jede Menge Namen vor oder es geht dann um irgendwelche schwierigen philosophischen Probleme oder so. Und das ist nicht was, was man einem deutschen Leser direkt zumuten könnte. Ne?
Ja. Also hast du dir dann, worauf hast du dann diese Sprichwörter ausgesucht?
Ich hatte mehrere Bücher schon seit längerer Zeit, die jeweils so 100, 120 Sprichwörtergeschichten hatten. Und da habe ich dann nachgeguckt, was nicht zu lang ist und nicht zu kurz und was interessant aussieht.
Mhm.
Und dann habe ich direkt angefangen und habe dann die Geschichte genau gelesen, habe jede Menge Wörter nachgeschlagen und habe dann angefangen, das langsam ins Deutsche zu bringen. Und das braucht doch, wie jede Übersetzung, das braucht mehrere Stufen. Das erste ist so eine Rohübersetzung. Das zweite ist dann so eine Übersetzung, die man schon mal in den Computer tippen kann. Aber das dritte ist dann die Übersetzung, die man ausdruckt und die man dann eventuell nochmal korrigiert. Und eventuell gibt es auch noch eine vierte Stufe dabei, bis die Geschichte richtig passt.
Und diese Sprichwörter, die du jetzt da verwendet hast, sind das auch noch Sprichwörter, die man heutzutage oft benutzt oder oft hört?
Jein. Also zum Teil. Ich habe hinterher, als ich bei 90 Sprichwörtern war, habe ich mal einigen Studenten und Bekannten diese Liste mit den Titeln, mit den Sprichwörtern zugeschickt, ohne die Geschichten, habe die Leute einfach gefragt, kennt ihr diese Sprichwörter? Nicht gebrauchte die aktiv häufig und auch nicht, kennt ihr die Geschichte dazu, sondern kennt ihr diese Sprichwörter?
Ja.
Und da war in der Regel waren über 95% von den Sprichwörtern bekannt und eine ehemalige Studentin sagte sogar, die kennt sie alle.
Ja.
Wie gut, weiß man natürlich nicht. Also das sind nicht unbedingt die am häufigsten gebrauchten Sprichwörter.
Mhm. Ne? Ja.
Aber es sind einige dabei, die sind ein bisschen abgelegen, wo auch schon Studenten sagte, ein oder zwei Sprichwörter hätten sie noch nie gehört oder gelesen.
Ja. Soweit der erste Teil meines Gespräches mit Heinz Lohmann über sein Buch »Der Brunnenfrosch«. 101 Geschichten von chinesischen Sprichwörtern. Teil 2 dann in der kommenden Woche, wenn Heinz Lohmann unter anderem über die Herausforderungen beim Übersetzen oder beim Schreiben dieses Buches spricht. Eine etwas ausführlichere Version dieses ersten Teils hören Sie auf unserer Webseite. Bestellen kann man das Buch übrigens online über den BOD Buchshop buchshop.bod.de. sowie Amazon, Thalia oder direkt in ihrer Buchhandlung. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 23. April 2025. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf das Weltkugelsymbol klicken und Deutsch auswählen. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.